Eine Überwachungskamera in einem Supermarkt in der libanesischen Hauptstadt Beirut. Die Kamera hängt in der Gemüseabteilung. Sie filmt Frauen, Männer und Kinder beim Einkaufen zwischen Bohnen, Zucchini und Paprika. Alltag. Plötzlich geht ein Mann zu Boden und bleibt verletzt liegen. Kurz vorher ist seine Tasche zerfetzt worden. Die anderen Kunden rennen erschrocken auseinander. In der Tasche ist offenbar ein Pager explodiert. Ein Kommunikationsgerät, mit dem man mobilen Nachrichten empfangen kann. Tausende dieser Pager explodieren an diesem Tag. Es gibt viele Verletzte und auch Tote. Es folgen in den nächsten Tagen weitere Explosionen, diesmal von Funkgeräten. Pager und Funkgeräte werden von Anhängern der terroristischen Hisbollah-Miliz benutzt. Und die sind offenbar auch Ziel der Operation. Der komplexe und entsprechend aufwendig vorbereitete Schlag gegen die Hisbollah wird schnell dem Mossad zugerechnet, dem israelischen Auslandsgeheimdienst. Eine offizielle Bestätigung Israels gibt es nicht.
War es der Mossad? Der Mossad hat sicherlich als Auslandsgeheimdienst mitgewirkt an dem Anschlag.
Also ich gehe davon aus, dass der Mossad beteiligt war, aber dass auch die israelischen Streitkräfte, also der militärische Nachrichtendienst und wahrscheinlich auch Shin Bet, der Inlandsdienst, beteiligt waren. Denn Shin Bet ist ja zuständig für palästinensischen Terrorismus und Spionageabwehr für die Auseinandersetzung mit den arabischen Nachbarstaaten und so weiter und so weiter. Also das ist schwer zu entwirren.
Es ist inzwischen schon recht eindeutig, dass dieser Angriff aus Israel kam, weil es danach einfach auch noch Aussagen gegeben hat, auch aus der Regierung, dass der Angriff eben so eine Art taktische Vorbereitung für anderweitige Kriegsführung war.
Der Mossad, er gilt als einer der schlagkräftigsten Geheimdienste der Welt. Einige seiner spektakulären Aktionen sind öffentlich geworden und gelten als legendär. In dieser Folge von Der Rest ist Geschichte geht es darum, wie der Mossad zu seinem Image als Ausnahmegeheimdienst gekommen ist und wie wichtig dieser Ruf ist für das Ansehen und die Verteidigung Israels. Ich bin Jörg Biesler. Wir nehmen diese Folge am 25. September auf. Die angekündigte Folge über Nordkorea haben wir aus diesem aktuellen Anlass verschoben.
Der Mossad hat seit seiner Gründung 1949 immer wieder spektakuläre, neuartige Geheimdienstaktionen durchgeführt. Darauf begründet sicherlich sein Ruf einfach eine besondere Innovationsfähigkeit in diesem Bereich zu haben. Aber auch die Durchführung beruht natürlich auch auf einem ungeheuren Chorgeist. Es braucht natürlich eine wahnsinnige Teamarbeit, wenn man das mal so ein bisschen lapidar formulieren kann. Unglaublicher Mut auch, um solche spektakulären Operationen durchzuführen.
Das ist Sophia Hoffmann.
Ich bin Professorin für internationale Politik und Konfliktforschung an der Universität Erfurt. Es war insofern beeindruckend, als mir als Nachrichtendienstforscherin natürlich schon auch bewusst ist, was da für eine ungeheure Organisationsfähigkeit, was da für eine unheimliche Tatkraft und operative Kenntnis einfach dahinter steht. Und auch, weil es ein ganz neuartiger Angriff war, der eben sehr hohe Cyberkompetenzen mit operativen Fähigkeiten alter Schule, sage ich mal, verbunden hat.
Der Mossad, wie gesagt, hat den Ruf, sowas in besonderer Weise zu tun. Das hat er auch schon mehrfach getan. Ist das auch ein Ziel vielleicht geheimdienstlicher Arbeit, genau so einen Ruf zu haben?
Ich glaube eigentlich nicht. Ich habe jetzt etwas darüber nachgedacht, nach dieser Aktion und inwiefern das irgendwie auch darum geht, dem Mossad so einen bestimmten Ruf zu verleihen. Das glaube ich eigentlich nicht. Ich glaube tatsächlich, dass diese Aktionen, die der Mossad immer wieder durchgeführt hat, einfach zur taktischen und strategischen Sicherheitspolitik Israels gehören. Und wenn dann eben etwas publik wurde, das waren ja nie vom Mossad irgendwie veröffentlicht oder so, sondern es wurde dann publik, weil es nicht anders ging, meistens weil der Mossad Fehler begangen hat und Aktionen dann doch publik wurden. Ich glaube nicht, dass es ein Ziel war, des Mossad sich einen bestimmten tollen Ruf zu erarbeiten.
Aber die Neue Zürcher Zeitung titelt, ich lese mal exakt vor, Mossad schafft Comeback mit Sprengstoffpagern.
Ja, eine sehr zynische, wahnsinnig zynische Headline, muss ich hier sagen. Das zielt jetzt darauf ab, dass der Angriff der Hamas am 7. Oktober als ein Intelligence-Failure wahrgenommen wird. Also es wird in der Öffentlichkeit sehr stark als ein nachrichtendienstliches Fiasko wahrgenommen. Dabei weiß man noch gar nicht, ob es das eigentlich war. Wir wissen gar nicht, ob die Nachrichtendienste vielleicht Meldungen über Vorbereitung eines Angriffs gemacht haben und die Regierung nicht drauf gehört hat. Also darauf zielt diese Headline ab, dass sozusagen der Mossad da versagt hat beim 7. Oktober und jetzt wieder eine tolle, spektakuläre Aktion gemacht hat. Das ist aber eine völlige Fehlinterpretation meiner Meinung nach. Der Mossad ist ja auch gar nicht für den Gazastreifen zuständig, sondern das ist der israelische Inlandsgeheimdienst.
Ja, es sieht für uns vielleicht so aus. Wir haben am 7. Oktober versagt. Jetzt zeigen wir nochmal, was wir tatsächlich können. Aber die Logiken von Geheimdiensten, verstehe ich sie da richtig, funktionieren anders?
Da wird also einiges durcheinander geworfen. Die Logiken der Geheimdienste, das lässt sich nicht pauschal sagen, aber in Bezug auf Israel ist es einfach so, dass der Mossad ein Baustein in der israelischen Sicherheitsarchitektur ist, im israelischen Sicherheitsapparat. Und die Regierung setzt diese Fähigkeiten der Nachrichtendienste ein zur Umsetzung der strategischen und taktischen Sicherheitsziele und Politik.
Der Mossad hat hier, wenn er das denn war, zusammen mit anderen israelischen Geheimdiensten, offenbar irgendwo in der Lieferkette dieser Pager oder Walkie-Talkies waren es ja dann nachher auch noch, eingreifen können, die Geräte modifizieren und es geschafft, die an die Hisbollah auszuliefern. Also die müssen die auch irgendwo bestellt haben, wo der Mossad Zugriff drauf hatte. Wie schafft er das, der Mossad?
Die größte Niederlage für die Hisbollah in diesem Angriff ist wirklich, dass es eindeutig so aussieht, dass es eben Mitarbeiter innerhalb der Hisbollah gab, die dem Mossad zugearbeitet haben. Also, dass der Mossad es geschafft hat, Hisbollah und das enge Netzwerk um die Hisbollah zu infiltrieren. Und das ist einfach eine sehr, sehr große Niederlage, die jetzt auch nachhaltig Unsicherheit verbreiten wird. Man muss eben unterscheiden, der Mossad bzw. Leute, die mit dem Mossad zusammenarbeiten, die zu irgendeinem Zeitpunkt Zugriff auf diese Handys hatten und die manipulieren konnten. Das kann natürlich auch einfach schon im Libanon der Fall gewesen sein. Es kann sein, dass die Handys noch intakt oder Pager intakt im Libanon angeliefert wurde und jemand dort als Agent, als inoffizieller Mitarbeiter des Mossad die Kisten geöffnet hat und da die Handys manipuliert hat. Jemand, der vielleicht tagsüber ein Hisbollah-Mitarbeiter war. Das ist alles noch völlig unklar und wir wissen nicht, wie das passiert ist.
Es spricht jedenfalls dafür, und das ist ja eh eine Erzählung, die es gibt, dass der Mossad sehr, sehr viele Informanten und informelle Mitarbeiter in der ganzen Welt hat. Also das hat was zu tun mit der Flucht vieler Jüdinnen und Juden nach Israel und den Verbindungen in der Welt, die sie immer noch haben.
Ja, das ist richtig. Also es wird gesagt, dass der Mossad eben eine Art stehendes Netzwerk in der ganzen Welt hat von Menschen, die aktiviert werden können, wenn es um bestimmte Operationen geht. Das hat sicherlich natürlich mit der großen Diaspora zu tun, die mit Israel in Verbindung steht. Allerdings ist der Mossad da auch nicht ganz einzigartig. Es gibt auch andere Staaten, die eine Diaspora haben und die auch mobilisieren für nachrichtendienstliche Tätigkeiten.
Eine besondere Beziehung hat Israel allerdings zu den arabischen Staaten, ich meine jetzt sprachlich, kulturell, weil ja in praktisch allen nordafrikanischen, mittelöstlichen Staaten es jüdische Minderheiten gab. Ich sage bewusst gab, weil die dort meistens vertrieben wurden. Sie müssen sich klar machen, aus Nordafrika allein wurden ungefähr 1 Million Juden vertrieben, und zwar ab den 1950er Jahren. Und diese Leute, die natürlich in arabischsprachigen Staaten aufgewachsen sind, die sind alle zweisprachig. Also da gibt es ein großes Potenzial von Leuten, die also praktisch muttersprachlich Arabisch sprechen.
Das ist Wolfgang Krieger.
Ja, ich bin Professor für Neuere Geschichte an der Universität Marburg, inzwischen pensioniert, mit der Spezialisierung Geschichte der internationalen Beziehungen. Und so habe ich also vor über 30 Jahren begonnen, mich mit Geheimdiensten zu beschäftigen, vor allem mit ausländischen, und habe versucht zu eruieren, in welchem Zusammenhang sie stehen mit der jeweiligen Sicherheitspolitik und Außenpolitik.
Der Mossad, das ist jedenfalls sein Ruf, der kann deutlich mehr als andere Geheimdienste. Stimmt das eigentlich?
Ja, kann mehr, vor allem darf er mehr. Sie müssen sich klar machen, Israel befindet sich seit seiner Staatsgründung von 1948 praktisch ununterbrochen im Kriegszustand, ja, mal mehr, mal weniger. Ich muss immer lachen, wenn ich in den deutschen Zeitungen oder in der ausländischen Presse lese, ja, kann jetzt diese Operation mit den Pagern, kann das zum Krieg führen? Hallo? Ich meine, wo sind wir bereits? Ja? Wenn auf Israel hunderte von Raketen abgefeuert werden, was ist das anders als Krieg? Ja, also der Krieg ist schon da. Das ist eine typische Fehlwahrnehmung, die man außerhalb Israels hat. Und da spielt natürlich die Armee eine besondere Rolle und es spielen die Geheimdienste eine besondere Rolle. Man hat ihnen große Kompetenzen gegeben und man hat sie auch personell stark aufgebaut und ausgebaut. Also es gibt ja keine offiziellen Zahlen über das Personalreservoir des Mossad und der anderen beiden Nachrichtendienste. Ich komme überschlägig auf eine Zahl von ungefähr 25.000 Geheimdienstpersonal in Israel. Wenn Sie sich vorstellen, wir haben in Deutschland ungefähr 15.000, ja, also 10.000 weniger. Wenn Sie sich aber die Relation der Bevölkerungen ansehen, Israel hat ungefähr 10 Millionen Einwohner und Deutschland hat 82 oder 83 Millionen. Dann kommen Sie also auf erstaunliche Zahlen. Ich gebe Ihnen noch eine Sache zum Vergleich. In Israel ist der Premierminister der direkte Vorgesetzte des Mossad-Direktors. Ja, also der Premierminister kann ganz allein den Mossad sozusagen dirigieren und auch den Direktor einsetzen oder auswechseln. Das ist in Deutschland völlig undenkbar. Die Bundeskanzlerin Merkel hat zum Beispiel den BND-Präsidenten während ihrer ganzen Amtszeit nie zu einem Briefing empfangen. Die ganze Zeit über nicht. Ja? Die 16 Jahre nicht. Also das wäre in Israel völlig undenkbar, dass der Regierungschef kein Gespräch mit seinem Geheimdienst macht. Ja, wahrscheinlich führen die dort Gespräche nahezu jeden Tag. Ja, also das ist eine völlig andere Situation, das können Sie mit Deutschland gar nicht vergleichen.
Ja, der Mossad ist ein besonders mächtiger und fähiger, wenn man das in dem Sinne sagen möchte, Nachrichtendienst, der natürlich aber auch schon auf eine jahrzehntelange gewaltvolle Geschichte zurückblickt, in dem immer wieder langfristig geplante Mordoperationen gegen viele Menschen aller Welt durchgeführt waren. Es hat alle möglichen Innovationen gegeben. Die erste Flugzeugentführung wurde unter anderem auch unter Federführung des Mossad in den 50er Jahren schon durchgeführt. Und was heutzutage sicherlich den Mossad und den israelischen Sicherheitsapparat insgesamt auszeichnet, ist ein wahnsinniges Cyber-Know-how. Also Israel ist als Wirtschaft auch im Bereich Cyber und Digitalisierung einfach ganz weit vorne. Da finden wahnsinnig viele Überschneidungen einfach statt zwischen Militär, Nachrichtendiensten und Privatwirtschaft, die im Bereich Cyber Innovationen schaffen.
Da sind wir wieder beim Ansehen des Mossad. Er kann und darf mehr als andere Geheimdienste und daher wird er gefürchtet und bewundert. Und um ihn ranken sich viele abenteuerliche Geschichten und Legenden. Nicht alles davon stimmt. Das gucken wir uns genau an.
Ja, also der Mossad geht hervor aus der sogenannten Haganah. Das war eine Untergrundarmee vor der Gründung des Staates Israels. Eine Untergrundarmee zum Schutz der jüdischen Siedler in Palästina. Und schon diese Haganah hatte einen eigenen Geheimdienst. Und als eben dann der Staat gegründet wurde, wurde die Haganah überführt in die heutigen israelischen Streitkräfte. Und aus dem Geheimdienst gingen die drei heutigen Geheimdienste hervor, darunter auch der Mossad. Also das ist eine völlig andere Struktur als das, was wir in Europa kennen.
Das hat sicher auch damit zu tun, dass der Mossad andere Aufgaben hat als zum Beispiel der Bundesnachrichtendienst. 1948 wird Israel als Staat gegründet. Dazu haben wir auch eine Folge von Der Rest ist Geschichte gemacht. Und 1948, das ist noch ganz nah an der Verfolgung der Juden durch die Nationalsozialisten, am Holocaust. Viele jüdische Bürger dieses jungen Staates Israel, die sind vor der Verfolgung geflohen. Und sie wollen, dass ihr Israel stark und verteidigungsfähig ist. Juden sollen nie wieder Opfer werden. Und dafür soll auch der Mossad sorgen. Israels erster Ministerpräsident David Ben-Gurion hat ihn offiziell am 13. Dezember 1949 gegründet, 1,5 Jahre nach der Staatsgründung. Geheimdienstliche Strukturen, die gab es aber schon vorher. In der Haganah zum Beispiel, die Wolfgang Krieger erwähnt hat, der zionistischen Untergrundbewegung in Palästina. Der junge jüdische Staat Israel gründet dann schnell mehrere Geheimdienste, denn er ist umgeben von Feinden. Informationsgewinnung und verdeckte Aktionen erscheinen für das Land überlebensnotwendig. David Ben-Gurion will deshalb einen starken Geheimdienst.
Der zuständige Mensch in der Regierung ist der Premierminister, der die Verantwortung trägt und der auch die Aufträge erteilt und der jede Operation mit seiner Unterschrift beglaubigen muss, ja, im Vorab. Also das ist eine ganz strikte Kontrolle. Und natürlich hat das israelische Parlament, die Knesset, einen Geheimdienstausschuss, wo man sich Gedanken macht und wo man kritisiert. Und wenn das eben zu weit geht, dann muss entweder der Mossad-Chef gehen oder es muss sogar der Premierminister gehen. Ja, also die politische Verantwortung ist ganz klar sichtbar. Auch das oberste Gericht in Israel hat sich mehrmals eingemischt, vor allem in die Operationen der gezielten Tötung und so weiter, und hat also Kriterien aufgestellt, wann solche Operationen zulässig sind nach israelischem Rechtsverständnis und wann nicht. Allerdings sind die Mossad-Mitarbeiter ausgenommen von der israelischen Gesetzgebung, sofern sie außerhalb des Landes operieren. Das ist also ein großer Unterschied. Bei uns ist das ja lange im Unklaren gelassen worden und ist erst durch das Bundesverfassungsgericht in einer Entscheidung vom Mai 2020 geregelt worden, dass sozusagen das Grundgesetz auch im Ausland gilt. Ich vereinfache das jetzt sehr stark, ja. Das Grundgesetz gilt für BND-Mitarbeiter und andere, gilt auch im Ausland. Und dadurch sind natürlich sehr enge Beschränkungen gegeben dessen, was überhaupt gemacht werden darf. Und gezielte Tötungen und solche Sachen sind ja in Deutschland völlig undenkbar.
Aber für den Mossad ganz üblich.
Also ganz üblich, das ist eine
Auftrag.
Ist die Aufgabe, das ist der Auftrag. Und wenn ein solcher Auftrag nicht existiert, dann kann man eine Anfrage machen und sagen, wir haben den sowieso lokalisiert, sollen wir den erledigen? Und dann, wie gesagt, muss letztlich der Premierminister entscheiden, was gemacht wird. Also der Mossad kann keinesfalls sozusagen allein tätig sein. Das ist übrigens eins der großen Märchen, die man erzählt über die Geheimdienste, dass sie sozusagen selbstständig, unkontrolliert irgendwelche Dinge machen. Das ist ein völliger Mist. Ich beschäftige mich seit mehr als 30 Jahren mit der Geschichte von Geheimdiensten und solche Fälle gibt es nicht. Die gibt es einfach nicht. Keine Regierung würde die Kontrolle über ihre Geheimdienste aus der Hand geben. Ja. Was passiert allerdings, ist, dass Regierungen sich nicht dazu bekennen. Ja, das ist also in den USA längere Zeit der Fall gewesen, in den 50er, 60er Jahren, dass die Regierung gesagt hat, damit haben wir nichts zu tun, das waren wir nicht. Ja. Obwohl sie, wie man hinterher feststellen konnte, den gezielten Auftrag dazu erteilt hatten. Also das ist eine komplette Lügengeschichte.
Diese Konstruktion des Mossad, Sie haben es ja gesagt, er ist vor allen Dingen zuständig für die Welt und nicht für das engere Umfeld, geografische von Israel. Das hat auch was damit zu tun, dass die Juden nach dem Holocaust nicht wieder Opfer werden wollten. Das heißt, Aufgabe des Mossad ist auch, Beschützer für Juden in aller Welt zu sein?
Ja, sicher. Natürlich, ja. Auch die Sicherheit jüdischer Einrichtungen, jüdischer Firmen, der israelischen Botschaften und Handelsvertretungen und so weiter im Ausland. So fängt es auch an und so ist auch der erste offizielle Mossad-Vertreter nach Deutschland gekommen, Mitte der 50er Jahre. Es gab in Köln ein offizielles israelisches Büro für die Abwicklung der Wiedergutmachungszahlungen, die ja Deutschland geleistet hat, unter der Führung von Bundeskanzler Adenauer. Und in diesem Büro in Köln hat man dann einen Mossad oder vielleicht auch mehrere Mossad-Repräsentanten angesiedelt. Dort natürlich unter Tarnung als Hausmeister oder Chauffeur oder irgend sowas, ja. Aber es war ganz klar. Und übrigens seit Mitte der 50er Jahre gibt es auch Beziehungen, also offizielle Beziehungen zum deutschen Bundesnachrichtendienst. Das ist eine sehr enge Beziehung, die sich entwickelt hat seit Mitte der 1950er Jahre und die bis zum heutigen Tag besteht.
Und der Mossad und sein Ruf, sage ich jetzt mal, in der Welt, Sie haben ja gerade darüber gesprochen, wie der auch erzeugt wird und bewusst eingesetzt wird, der ist auch ein Instrument gewesen, also dieses ja doch verhältnismäßig kleinen Landes als verteidigungsfähig wahrgenommen zu werden und als stark?
Das ist richtig. Ja, Geheimdienste haben die Funktion der Abschreckung, was ein bisschen schwierig ist, wie gesagt, weil man die Instrumente nicht öffentlich vorzeigen kann. Und deswegen muss man das mit anderen Mitteln erreichen, durch lancierte Presseberichte, durch die Tatsache, dass man bei solchen Operationen wie jetzt hier im Libanon bewusst keine Stellungnahme abgibt, aber auch nicht widerspricht. Die israelische Regierung hat ja nicht gesagt, nein, damit haben wir nichts zu tun, ja, sondern sie sagen einfach, wir äußern uns nicht dazu. Und die ganze Welt, die ganze Presse nimmt automatisch an, das muss Israel gewesen sein. Ja, Sie müssen sich klar machen, auch diese gezielten Tötungen jetzt durch diese Pager und so weiter, das ist ja alles auch eine Art von psychologischer Kriegführung, ja, mit der man mitteilen will, Leute, ihr könnt euch nirgends vor uns verstecken. Ihr seid nirgendwo sicher, wir wissen, wo ihr seid, wir können euch überall angreifen. Und man versucht natürlich vor allem das Spitzenpersonal zu treffen, also die Kommandeure der Einheiten und so weiter, als Abschreckung, um jüngeren Mitgliedern dieser Organisationen, Hisbollah zum Beispiel, zu signalisieren, wenn du dich da engagierst, bist du in Lebensgefahr. Und zwar nicht nur du selber, sondern deine ganze Familie möglicherweise.
Zum Image des Mossad gehört eben auch, dass er überall und jederzeit zuschlagen kann. Und dass er zu besonderen Aktionen in der Lage ist. Spektakulär war 1956 die Beschaffung einer Rede von Nikita Chruschtschow, dem späteren sowjetischen Regierungschef. Die Rede hat er auf dem 20. Parteitag der KPDSU gehalten, unter ausgewählten Delegierten. Und sie leitete nach dem Tod des sowjetischen Diktators Josef Stalin eine Tauwetterperiode ein. Was er gesagt hatte, das ging als Geheimreferat in die Geschichte ein. Es durften keine Aufnahmen gemacht werden. Aber im Westen, da wollte man natürlich unbedingt wissen, was Chruschtschow gesagt hat, denn das könnte ja wichtig sein für den weiteren Verlauf des Kalten Krieges. Es war der Mossad, der den Text der Rede besorgen konnte und damit Eindruck machte bei westlichen Geheimdiensten und Regierungen.
Ja, das ist damals über einen polnischen Kommunisten beschafft worden und da spielte sicher eine Rolle, dass eben der Mossad in Osteuropa noch sehr gute Verbindungen hat, nämlich dass es dort eben doch immer noch kleine jüdische Minderheiten gab und gibt, die also eine Loyalität zu Israel haben. Aber es gibt auch hier übrigens ein Märchen oder zwei Märchen. Das erste ist, Chruschtschow wollte nicht so sehr eine große weltpolitische Rede halten, sondern er wollte eine Abrechnung machen mit bestimmten Teilen der kommunistischen Partei der Sowjetunion, die er als Handlanger von Stalin markieren wollte und die er aus der Führung entfernen wollte, obwohl übrigens Chruschtschow selber an den Stalin-Verbrechen sehr stark beteiligt war. Das zweite ist der Titel Geheimrede. Ja, es war eine Geheimrede auf dem 20. Parteitag der KPDSU von 1956, aber Chruschtschow hat dafür gesorgt, dass diese Rede sofort gedruckt wurde und an alle Partei-Unterorganisationen verteilt wurde. Und so kamen auch die nicht-sowjetischen kommunistischen Parteien an diesen gedruckten Text, den Chruschtschow ganz bewusst breit verteilen wollte. Natürlich nicht an die Öffentlichkeit, an die westliche Presse, aber innerhalb der kommunistischen Parteistrukturen wollte er diese Botschaft sehr breit verteilen. Und da war es dann kein Wunder, dass eben ein Exemplar dem Mossad in die Hände fällt.
Und für den Mossad war es in der Situation interessant, mit der CIA vielleicht intensiver zusammenzuarbeiten, also ihr etwas zu geben, damit auch die CIA dem Mossad was gibt.
Auch das, denn ich meine, die osteuropäischen Staaten, nicht nur die Sowjetunion selber, waren damals sehr, sehr stark abgeschirmt von ihren kommunistischen Geheimdiensten Und es war sehr schwer, dort irgendwelche Quellen zu gewinnen oder Netzwerke aufzubauen. Und da haben die westlichen Geheimdienste natürlich sehr zusammengearbeitet und Israel konnte dort einiges liefern. Auch in der arabischen Welt übrigens war der Mossad in der Lage, Verbindungen und Informationen zu beschaffen. Und so haben sich diese Geheimdienstbeziehungen unter den westlichen Staaten aufgebaut.
Aus deutscher Sicht war eine Aktion des Mossad besonders aufsehenerregend: die Entführung des Nazi-Verbrechers Adolf Eichmann 1960. Eichmann war SS-Obersturmbannführer und einer der wichtigsten Organisatoren des Holocaust. Er plante im Reichssicherheitshauptamt die Verfolgung, Deportation und Ermordung von 6 Millionen Jüdinnen und Juden aus ganz Europa. Ein Schreibtischtäter, in dessen geradezu buchhalterischer Todesverwaltung die Philosophin Hannah Arendt die Banalität des Bösen erkannte.
Und das habe ich eigentlich gemeint mit der Banalität. Da ist keine Tiefe, das ist nicht dämonisch, das ist einfach der Unwille, sich je vorzustellen, was eigentlich mit dem anderen ist. Nicht wahr?
Adolf Eichmann kann sich nach dem Ende des Naziregimes nach Argentinien absetzen und lebt dort unter falscher Identität. Aber Agenten des Mossad spüren ihn auf. Nach monatelanger Planung gelingt es ihnen schließlich, Eichmann zu entführen. Er wird betäubt und in ein Flugzeug gebracht. Die Agenten geben ihn als erkranktes Crewmitglied aus. Sie fälschen Ausweise und ein ärztliches Attest. In Israel wird er vor Gericht gestellt.
Meine Schuld ist mein Gehorsam, meine Unterwerfung unter Dienstpflicht und Kriegsdienstverpflichtung.
Und argumentiert im Prozess, er habe nur seine Pflicht erfüllt.
Von einem bestimmten Augenblick an wurde ich jedoch von Staats wegen daran gehindert, nach dieser Forderung zu leben. Aus der Einheit der Ethik musste ich in eine der Vielheiten der Moral umsteigen.
Der Organisator der Vernichtung von Millionen sieht sich als Opfer der Umstände und der Vorgesetzten. Eine Verantwortung sieht er nicht. Das israelische Gericht hingegen schon. Eichmann wird zum Tode verurteilt und 1962 hingerichtet. Wie ist das gelungen, dass der Mossad Eichmann in Argentinien gefunden hat?
Da gab es Verbindungen, da gab es Informationen, teilweise durch jüdische Vertrauensleute vor Ort, die also diese ganze Szene der Altnazis, die es ja in Argentinien gab und auch in einigen anderen Staaten, kannten und die also darauf aufmerksam gemacht hatten, dass da eben dieser Eichmann, unter falschem Namen natürlich, zugange ist. Naja, das Komplizierteste an der Sache war die Tatsache, dass der israelische Ministerpräsident den Befehl gegeben hat, Eichmann lebend nach Israel zu bringen, damit er dort vor Gericht gestellt werden kann. Und das war die eigentliche Schwierigkeit. Es wäre viel leichter gewesen, den Eichmann vor Ort in Argentinien zu liquidieren. Ja? Aber ihn lebend rauszuschaffen, das war eine enorme Komplikation, denn sie müssen ihn ja gefangen nehmen, ohne ihn tödlich zu verletzen. Sie müssen ihn in ein Flugzeug bringen. Sie brauchen eine Startgenehmigung für dieses Flugzeug, denn normalerweise will ja ein Staat wissen, was ist in eurem Flugzeug drin, wer sind die Passagiere und so weiter. Also das musste man alles umgehen und der Mossad war damals noch nicht so stark wie heute. Wir sprechen ja von 1960. Also das war schon das Limit dessen, was der Mossad leisten konnte.
Wie war die Reaktion der Welt?
Also das hat schon Erstaunen hervorgerufen. In der Bundesrepublik war man besorgt, dass das sozusagen zu einem großen antideutschen Propaganda-Event stilisiert werden könnte in Israel, dass man sozusagen Deutschland, das ja versucht hat, durch seine neue Politik, durch seine Abwendung vom Nationalsozialismus, durch die Wiedergutmachung für Israel einen völligen politischen Neubeginn zu machen, dass das sozusagen beschädigt werden würde. Und da haben sich aber die Israelis sehr loyal gegenüber der Bundesrepublik verhalten und hat also darauf geachtet, dass sozusagen wirklich nur Eichmann und sein nationalsozialistisches Terrorumfeld vor Gericht gestellt wurde, aber nicht Deutschland insgesamt.
Das ist wahrscheinlich in gleicher Weise wichtig, um aus Sicht Israel sozusagen für Gerechtigkeit zu sorgen, also den Nazi-Verbrecher vor Gericht zu stellen. Aber es ist auch, wie wahrscheinlich bei fast allen Geheimdienstoperationen, jedenfalls bei denen, die öffentlich werden, es ist auch wichtig aus Gründen der Symbolik, also als Zeichen, sowohl an die Welt als auch wahrscheinlich an die Menschen in Israel, so eine Aktion.
Ja, sicher. Wir können uns verteidigen, wir können die Leute vor Gericht stellen und so weiter. Das ist eine Machtdemonstration. Das ist ganz klar. Sie müssen sich ja vor Augen führen, dass der Staat Israel, wie gesagt, von Anfang an gefährdet war und dass das ganze Feld Militär, Geheimdienst, Sicherheit und so weiter etwas völlig Neues war für die Juden, auch die europäischen Juden. Die meisten waren ja nie im Militär gewesen, also auch in ihrer europäischen Heimat. In ihrer früheren arabischen und nordafrikanischen Heimat nicht. Also die mussten praktisch bei Null beginnen und so spielt das eine Rolle. Aber eben auch diese Symbolik der Geheimdienste, du kannst dich nirgendwo verstecken, wir finden dich überall. Und die meisten, viele andere Nazis, prominente Nazis, wurden ja einfach vor Ort getötet. Und bei Eichmann wollte man nun, wie gesagt, diese Symbolik weiter treiben und sagen, wir wollen den Mann lebend und wir wollen ihn vor Gericht stellen. Das ist übrigens der einzige Fall gewesen von Todesstrafe. Israel hatte an für sich die Todesstrafe abgeschafft, aber für diesen einen Fall wurde sie durchgeführt.
Ich glaube, das kann man historisch wirklich auch nachvollziehen, dass diese spektakulären Aktionen, angefangen ja wirklich mit der Entführung von Eichmann, niemand wusste, was mit Eichmann passiert ist, bevor er dann in Israel im Gericht aufgetaucht ist. Dann war allen erst klar, wow, der wurde entführt vom israelischen Geheimdienst. Also es wird nie, ein Nachrichtendienst und auch der Mossad wird nie die spektakuläre Route oder sage ich mal die öffentliche Route wählen. Wenn möglich, wird man immer im Geheimen operieren. Aber wenn es eben nicht anders geht, dann ist der Mossad dazu in der Lage, eben auch solche Aktionen durchzuführen, die praktisch unter der Nase oder ja unter den Augen der Öffentlichkeit passieren.
Heute Abend seit ungefähr 20 Uhr stehen die Fahnen am Platz der Nationen auf Halbmast.
Nicht alle Aktionen des Mossad sind erfolgreich.
Wenn dieser 5. September, wenn dieser 11. Wettkampftag in wenigen Minuten zu Ende geht, dann wird sich über das Olympische Dorf und auch über die Olympiastadt München ein schwarzer Schleier gelegt haben.
Nach dem Olympia-Attentat in München 1972, bei dem 11 Israelis ermordet werden, verfolgt der Mossad die Verantwortlichen jahrelang auf der ganzen Welt. Einige von ihnen tötet er, aber auch Unschuldige. 1997 scheitert ein Anschlag des Mossad auf den damaligen Hamas-Chef Khaled Mashal. Als Touristen getarnte Agenten versuchen in Amman, Mashal zu vergiften. Doch der überlebt und fällt ins Koma. Um die Agenten freizubekommen, muss Israel das Gegengift liefern und Hamas-Kämpfer freilassen. Diese Aktion mit den Pagern und den Walkie-Talkies, die explodieren bei der Hisbollah, ist das vielleicht auch eine Reaktion auf den 7. Oktober, um zu zeigen, dass man eben doch zu einigem in der Lage ist, also auch wieder ein symbolischer Akt?
Das war wahrscheinlich die größte Niederlage seit der Existenz des Staates Israel. Ja. Es gab auch andere, also der Überraschungsangriff 1973 zum Yom Kippur-Krieg, den hatten die israelischen Geheimdienste, also vor allem der Militärgeheimdienst, einfach nicht auf dem Zettel. Die hatten das nicht vorhergesehen. Israel war völlig überrascht. Aber dieser Hamas-Angriff, das ist also aus dieser unmittelbaren Nähe. Sie müssen sich ja klar machen, 1973 kam der Angriff ja aus Ägypten und Syrien, die ja geografisch viel weiter weg sind. Aber Sie sehen auch, wie man reagiert hat. Man hat gesagt, okay, das ist jetzt passiert, das ist schrecklich. Aber wir können uns nicht damit befassen, jetzt mit der Lupe nach den Verantwortlichen zu suchen, sondern die Priorität ist jetzt, diesen Krieg aufzunehmen und erfolgreich zu Ende zu führen. Also es ist immerhin der Chef des militärischen Geheimdienstes zurückgetreten, das schon. Aber sonst wird diese Aufarbeitung dieser Katastrophe erst sehr viel später stattfinden können.
Der Geheimdienst ist natürlich bei militärischen Operationen immer ganz wichtig, aber hier vielleicht mit der Symbolik der explodierenden Pager ja weit im Libanon und zum Beispiel auch der gezielten Tötung von Hamas-Chef Ismail Haniyeh, ausgerechnet in Teheran, vielleicht noch ein bisschen wichtiger als normalerweise, also jetzt gerade nach dem 7. Oktober, wo man gesagt hat, der Geheimdienst hat eigentlich versagt, da hätte die NZZ dann vielleicht doch recht, das Comeback?
Naja, sicher, das ist natürlich symbolisch, dass dieser Mann, der ja gar nicht im Gazastreifen lebte, dass der bei seinem Besuch da in Teheran dort umgebracht wurde. Also das ist ja nun eine Betonung des Satzes, ihr seid nirgendwo sicher. Wir können euch überall aufspüren und umbringen. Das ist natürlich auch eine riesige Beleidigung für den Iran gewesen, der ja hinter diesen ganzen Dingen steht, die iranische Regierung. Dass mitten in ihrem abgesperrten Sicherheitsbereich am Rande von Teheran dieser gezielte Mord stattfinden konnte. Natürlich hat es auch eine Wirkung für die Moral der Israeli und des Mossad, dass man nach dieser gewaltigen Niederlage vom 7. Oktober nun zeigt, dass man noch zu Dingen, zu Operationen fähig ist.
Die Anschläge im Libanon, bei denen Kommunikationsgeräte im Supermarkt, im Café oder auf der Straße explodieren, die werfen grundsätzliche Fragen auf. Was eigentlich dürfen die Geheimdienste? Dürfen sie machen, was sie wollen? Moral und Recht ignorieren? Mindestens im Kriegszustand? An der völkerrechtlichen Legitimität solcher Aktionen gibt es immer wieder Zweifel. Das humanitäre Völkerrecht schreibt vor, dass Angriffe auf militärische Ziele zu beschränken sind. Zivilpersonen und auch zivile Objekte dürfen nicht zu Zielen werden. Was also dürfen Geheimdienste?
Also aus meiner Sicht ist das eine völlig falsch gestellte Frage, muss ich sagen, weil erstens, Nachrichtendienste sind völkerrechtlich nicht wirklich geregelt. Das ist eine Grauzone. Und zweitens möchte ich nochmal darauf hinweisen, dass es sicherlich auf keinen Fall so war, dass dieser Angriff nur gezielt auf eigentlich sozusagen nur gezielt Hisbollah-Kommandeure treffen sollte. Und aus Versehen sind dabei dann auch noch Zivilisten und Zivilistinnen zu Schaden gekommen. Sondern so ein Angriff ist in jedem Fall darauf angelegt, weit verbreitet Angst und Schrecken zu verbreiten. Das ist eine Kriegstaktik. Und er ist auch darauf angelegt, nachhaltig zu verunsichern, Angst zu verbreiten, dass so vielleicht noch so ein Angriff kommt. Es kam ja auch noch so eine Art zweiter Angriff dann über andere Geräte. Das ist also in diesen Angriff auf jeden Fall mit eingeplant.
Ja, ist das vielleicht ein bisschen auch Teil des Problems unserer Wahrnehmung, dass wir Geheimdienste eben doch im Wesentlichen aus dem Kino kennen und das, was in der wirklichen Welt passiert ist, eben mit echten Toten zu tun hat?
Das ist natürlich einfach eine Wahrnehmung, die nur in Gesellschaften entsteht, in denen Geheimdienste nicht tagtäglich als Gewaltakteure erlebt werden. Ja, also im Nahen Osten, sei es in Israel, sei es in Syrien, sei es in Jordanien, im Irak, in der ganzen Region. Wenn jemand das Wort Geheimdienste ausspricht, denkt niemand an James Bond. Ja, wenn jemand das arabische Wort Mukhabarat ausspricht, dann ist die Assoziation sofort Foltergefängnis. Deswegen ist das natürlich eine sehr limitierte Wahrnehmung von Geheimdiensten in James Bond und die im Westen ganz sicherlich dazu führt, dass dieser Ideen Geheimdienst, Nachrichtendienst der Schrecken genommen wird und man eben auch darüber lacht und witzeln kann. Das ist in anderen Regionen der Welt anders.
Die Reaktion in den Medien, jetzt bei uns zum Beispiel in Deutschland, auf diese Anschlagsserie, muss man es ja eigentlich nennen, mit den Pagern und den Walkie-Talkies, auf die Hisbollah und auf die libanesische Bevölkerung, wie Sie es gerade genannt haben. Wie fanden Sie die Reaktion in den Medien?
Also insbesondere die spontane Reaktion hat mich wirklich sehr, sehr erschreckt. Ich habe zum Beispiel einen Screenshot abfotografiert, wo drei Headlines nebeneinander stand. Die erste war so etwas wie Augen zerfetzt und Handamputationen nach diesem Anschlag. Und daneben waren zwei Headlines, wo so etwas stand, ein Coup, Israel gelingt ein Coup und spektakulärer Erfolg oder so etwas für den Mossad. Das war so zynisch und deprimierend für mich, weil es einfach, also aus meiner Wahrnehmung einfach wirklich gezeigt hat, wie mit zweierlei Maß in diesem Konflikt gemessen wird und dass eben andersherum die Berichterstattung über einen Anschlag nie im Leben so gewesen wäre.
Was würden Sie sich wünschen, dass wir da kritischer, differenzierter drauf schauen?
Ja, ich denke schon. Ich würde mir wünschen, dass eben politische Gewalt, die es einfach akzeptiert, dass auch Zivilisten und Zivilistinnen ums Leben kommen, dass das allgemein verurteilt wird.
Bis Bis in die 90er Jahre wusste man über den Mossad praktisch nichts. Nicht mal, wer ihn leitet. Alles streng geheim. Seitdem hat sich einiges geändert. Inzwischen gibt es eine eigene Internetseite mit Kontaktformular und einen Film, in dem ein Junge mit einer Drohne spielt, während Papa offensichtlich ganz wichtige Dinge tut. Satelliten sind da im Spiel und Konferenztische, auf denen Laptops Überwachungsbilder zeigen. Sieht aus wie im Kino. Und auch Mitarbeiter sucht der Mossad auf seiner Homepage.
Ja, also in dieser Entwicklung von absolut strenger Geheimhaltung bis in die 90er Jahre hinein und dann so eine Art schrittweise Kommunikation mit der Öffentlichkeit, da reiht sich der Mossad ein in die Entwicklung, die viele westliche Nachrichtendienste, also europäische und amerikanische Nachrichtendienste durchgemacht haben. Auch in Europa war bis in die 90er Jahre hinein, also zum Beispiel der britische Nachrichtendienst, offiziell gab es den nicht. Oder auch beim BND stand an der Zentrale irgendwas anderes dran. Ja, ganz anders als heute mit der großen BND-Zentrale in Berlin. Das ist also eine allgemeine Entwicklung dahin, dass man sozusagen vor die Öffentlichkeit tritt und sagt, ja, wir haben diese Nachrichtendienste so und so, wir sehen die institutionell aus, so werden die kontrolliert und so weiter. Das führt aber mitnichten zu einer größeren Transparenz bezüglich des Kerngeschäfts. Also auch das ist überall eigentlich das Gleiche. Also es führt jetzt nicht irgendwie zu einer Öffnung der Akten oder dazu, dass man regelmäßig Bericht erstattet über die Pläne für die nächsten Jahre oder was man so in den letzten Jahren irgendwie an geheimen Aktivitäten durchgeführt hat. Das bleibt alles streng geheim.
Über die Geschichte der Geheimdienste haben wir auch schon eine Folge gemacht von Der Rest ist Geschichte. Da geht es darum, wie sich deren Arbeit verändert hat und wozu sie eigentlich gebraucht wurden und werden. Übrigens waren da Sophia Hoffmann und Wolfgang Krieger auch mit dabei. Diese Folge hier schließt mit Fachleuten, die sich nicht einig sind, was die Bewertung der Pager-Anschläge angeht. Sophia Hoffmann.
Wobei es ja auch sehr erstaunlich und erschreckend war, dass in der Berichterstattung nach diesem Angriff es auch deutsche Stimmen gab, die den Angriff auch sogar völkerrechtlich noch irgendwie als akzeptabel eingeordnet haben, weil es irgendwie so eine Art Kriegszustand sei, innerhalb dessen dieser Angriff stattfand.
Und so eine Stimme ist Wolfgang Krieger.
Den klassischen Krieg, den man noch bis im 19. Jahrhundert, teilweise sogar im 20. auf einem separaten Schlachtfeld ausgeführt hat. Ja? Also außerhalb der Städte, außerhalb der Siedlungsgebiete haben sich die Armeen auf einem Schlachtfeld getroffen und haben sich dort also gegenseitig bekämpft oder beschossen oder was. Der ist längst Geschichte, der ist verschwunden. Heute werden diese Operationen, wird dieser Krieg um Israel herum, wird geführt aus den zivilen Siedlungen heraus. Ja, Schulen, Krankenhäuser und so weiter werden benutzt als militärische Einrichtungen. Da braucht man sich nicht wundern, dass dann auch entsprechende Zivilbevölkerung betroffen ist.
Tja, wie ist das? Krieg war und ist sicher nie sauber. Aber der Zweck, der heiligt ja ganz sicher auch nicht die Mittel. Was meint ihr? Was meinen Sie? Schreibt uns an derrestesgeschichte@deutschlandfunk.de. Auch mit Kritik oder Lob oder mit Themenvorschlägen. Wir lesen alles. Vielen Dank an Sophia Hoffmann und Wolfgang Krieger. In der nächsten Folge geht's um die Wissenschaftsfreiheit. Über die wird gerade diskutiert. Und deshalb erzählt Antran, weshalb es die eigentlich gibt und warum sie eine deutsche Besonderheit ist.
Wissenschaftsfreiheit ist ein Grundrecht, aber es ist natürlich auch ein politisches Schlagwort. Menschen berufen sich darauf, fühlen sich in ihrer Wissenschaftsfreiheit verletzt, nehmen das als Argument, unabhängig von dem juristischen Bedeutungskontext.
Regie und Produktion dieser Folge Robert Hausburg, Recherche und Redaktion Monika Dittrich. Ich bin Jörg Biesler. Und noch eine Empfehlung von uns für euch. Zufälle gibt's, heißt ein neuer Podcast des Deutschlandfunks. 6 Folgen über die Dinge im Leben, die man nicht planen kann. Ab sofort in der Deutschlandfunk-App. Tschüss.